Ja, ich beantworte das mal sehr kurz. Vielleicht, dann gibt es viele Gelegenheiten zum Fragen. Erstmal das Scheitern des Rektorats. Ich glaube, wir stimmen ganz überein, dass die Zeiterfahrung natürlich Heidegger beeinflusst hat. Aber was ich zu tun glaube, ist erstmal intern sein Werk zu interpretieren und dann zu sehen, wo Zeiterfahrungen in diese interne Interpretation hereinkommen. Also wenn ich das genau erkläre zueinander, sage ich, dass schon in 27 hat Heidegger einen Entwurf gemacht der Uminterpretation der Existenzialien. Er hat gesagt, das wäre nötig, wenn wir so etwas wie eine Offenbarung empfangen. Aber dann diese drei Stadien der Offenbarung, erstmal christlich, dann nazistisch, könnte man sagen, und dann seinsgeschichtlich, diese Stadien sind dann durch vom Zeitgeschick geprägt, glaube ich. Also was ich glaube, ist, dass Heidegger, als er als tätiger Nazi misslung, so nach dem Rektorat, hat er so etwas sich gesagt, also das ist meine Rekonstruktion, dieser Übergang in 35, hat sich gesagt, ja, zum praktischen Nazismus bin ich eben nicht geschickt, aber es gibt eine viel fundamentalere Sache, die man als Denker machen kann und wofür die Leute wie Hitler und Himmler überhaupt keine Gabe haben und auch keine Zeit, das ist eben eine philosophische Fundierung der Bewegung. Und das hat er dann, ich sage religiös, Heidegger hat natürlich selbst immer gesagt, das ist denkerisch, aber ich sage religiös hat er das gemacht, weil die Spätphilosophie Heideggers natürlich all diese religiösen Strukturen aufweist. Das ist eigentlich, was ich sage, es ist eigentlich eine christliche Heilsgeschichte, nur ins Pessimismus umgewandelt, eine Unheilsgeschichte. Aber in 33 glaubt Heidegger natürlich, dass dieser herrliche Aufbruch, wie er sagt in einem Brief zu Elisabeth Blochmann, dass dieser herrliche Aufbruch, dass der Anfang eine neue Geschichte ist. Und den Rückfall im Pessimismus gibt es dann natürlich nach Stalingrad. Alles muss man sehr genau verfolgen in der Zeit. Es gibt sehr interessante Uminterpretationen Heideggers nach Stalingrad. Also es gibt diese Anekdote über Stalingrad, dass Heidegger so in 43 verstanden hat, dass die Nazis verlieren werden. Und dann hat er ein Freund gesagt, ja, aber sag das nur nicht Gertrude. Weil seine Frau Gertrude war eine sehr vehemente frauen-emanzipatorische Nazistin. Und die konnte das dann vielleicht nicht verdauen, dachte Heidegger. Ich glaube, Gertrude war irgendwie charakterisch stärker als Heidegger. Also vielleicht diese protektionistische Geste war nicht nötig, vielleicht aber jedenfalls, glaube ich, also man muss das zeitgeschichtlich sehr genau verfahren. Nach dem Krieg ist es natürlich so, dass Pessimismus ist der ganze Ton der Heideggerschen Werke ist dann pessimistisch, aber das ist zwischen 35 und 43 nicht so. Es gibt sehr optimistische, militantische Passagen in diese Vorträge, die dann Heidegger in seine eigenen Publikationen wieder gestrichen hat und so. Es gibt so eine, man muss das sehr genau verfahren, wie im Wittgenstein-Manuskript. Man muss das alles so jeden Tag verfolgen, um das gut zu interpretieren, glaube ich. Das dritte Punkt war, ob eine Art analytische Sicht auf Heidegger eben nicht das verfehlen konnte, was die Erfahrung des Denkens und der Sprachgewalt und so war. Ja und nein, möchte ich sagen. Wenn man Heidegger analytisch interpretiert, impliziert das schon einen gewissen Abstand vom Text. Also Heidegger-gläuberisch kann man dann nicht mehr sein. Aber ich glaube, man kann es sehr genau interpretieren. Zum Beispiel, was heißt Denken, nannten sie. Man kann sehr genau nachgehen, was Heidegger eigentlich tut dort. Und natürlich wissen Sie wie ich auch, dass was heißt denken, dass so das Wort heißen uminterpretiert wird. Es ist nicht was wie das Sagen denken, aber was ruft uns zum Denken und das ist dann das Sein. Also die ganze spätere Sprachphilosophie meines Erachtens passt ganz gut hinein in diese religiöse Interpretation. Das Sein ist die Brune der Sprache, nicht der Mensch. Das ist die klare These der Heidegger Sprachphilosophie. Die Sprache ist das Haus des Seins und so weiter. Also das muss man auch, wie man sagt, religiös interpretieren, würde ich antworten. Aber wir brauchen mehr Zeit vielleicht.
Ja. Also ich bin mit Heidegger gar nicht aus. Ich habe nur eine semantische Frage bzw. Anmerkung. Also wenn ich das kurz rekapitulieren darf, Sie schlagen ja sozusagen für Heidegger so eine Art geistesgeschichtliche Hypnose vor, dass er am Anfang sozusagen die böse Schöpfung, das ist die Rationalität, der methodische Atheismus, der eigentlich sozusagen zu nichts führt. Und dann gibt es dann den guten Erlöser, das ist dann der offenbarte Gott, jetzt ganz schlimm verkürzt, wenn Sie mir das zulassen. Das ist, und Sie nennen es ja auch selber Strategie, programmatisch. Ich kenne mich mit Heidegger nicht aus, aber ein bisschen Pascal gelesen. Bei Pascal kommt mir das alles überhaupt nicht in der Strategie vor, sondern bei Pascal hat man ja in seiner Biografie wahrscheinlich wirklich eine Offenbarung,
ja,
eigenen Verständnis gehabt. Und er kommt mir eben überhaupt nicht vor wie ein potenzieller Religionsprediger. Und
insofern Pascal nicht?
Nicht in dem Sinne, dass er seine Entwicklung so geplant hätte. Schon jemand, der gläubig ist, aber nicht jemand, der sagen jetzt eine programmatische, wenn Sie sagen, also Heidegger wollte eine deutsche, sagen eine Religion den Deutschen zurechtschneidern.
Ein neuer Luther. Heidegger hat mal gesagt, er möchte ein neuer Luther werden.
Ja, und ich denke, dass Pascalsche Strategie ist mir fast sozusagen in gewissem Sinne ein Widerspruch in sich, wenn man Pascal.
Gut. Können wir unterscheiden zwischen Leben und Werk? Also im Leben Pascals gab es eine Offenbarung, diese famöse Sache, die er dann in seinen Kleid genannt hat und so weiter. Im Leben gab es so eine Offenbarung. Aber ins Werk gibt es eine Strategie, die psychologisch ganz klug ist ausgedacht. Er möchte nämlich eine neue Apologie des Christentums schreiben. Er hat eher mal über Überredung nachgedacht. Es gibt dieses sehr bekannte Fragment über Persuasion. Und er hat sich natürlich angeschaut, wie machen wir das? Wir machen das nicht wie die mittelalterliche Scholastik. Und wir machen das auch nicht wie Descartes, so wie Gottesbeweise. Das wirkt nicht, das überzeugt nicht. Also er hat sich eine sehr kluge Strategie ausgedacht. Und zum Beispiel diese Paris Pascals, die Wettenschaft, wie sagen Sie auf Deutsch?
Wettspiele
oder so. Das ist alles strategisch. Also er hat das psychologisch, strategisch ganz gut durchdacht. Bei Heidegger gibt es also meines Erachtens dasselbe. Es gibt einerseits erlebte religiöse Auseinandersetzungen, wie er sagt, mit dem Christentum. Das gibt es einerseits. Zweitens gibt es philosophische Verarbeitung. Und dort glaube ich, wenn man zum Beispiel diese Schrift von 27 ansieht, von Strategie sprechen zu können. Obwohl Heidegger in 27 lutheranisch war in diesem Hinsicht, dass man überhaupt nicht über Gott sprechen konnte, außerhalb der Offenbarung. Man konnte nur über Gott, nur Gott thematisieren, aus einer lebendigen Offenbarung her. Also man könnte sagen, ja, der Spätheiliger hat auch geglaubt, er hatte eine Offenbarung empfangen. Und wenn man Besinnung liest und wenn man zum Ereignis liest, dann ja, stilisiert er sich selbst hoch wie eine neue deutsche Moses. Das kann man alles lesen.
Der naive Heidegger, der wirklich glaubt, dass er jetzt Moses ist, oder ist es eben eine Strategie? Weil wenn ich sozusagen naiv bin, dann glaube ich, ich bin Moses, ist es keine Strategie.
Ja, aber wenn man es alles aufschreibt, mit der Absicht, irgendwie zu wirken in der literarischen Welt, dann kann man vielleicht von Strategie sprechen. Also das Wort Strategie ist mir nicht sehr wichtig. Wenn Sie das zu klug, ausgeklugelt finden, dann...
Ich versuche jetzt nicht um Strategie, wenn ich es darum zu verstehen, wollte sagen, dass Heidegger eine mehr oder weniger politisch-religiöse Intention hat.
Ah klar, ja, sicher. Ab 35 ist das ganz klar. Er sagt zum Beispiel, dass um das völkische Prinzip wirklich zu verstehen, muss man verstehen, dass die Einzigsten und Einigen in den Wüste gehen müssen und so weiter. Sie müssen mal all diese Texte lesen. Das ist wirklich schön.
Ich muss mich da jetzt auch mal melden. Weil ich finde das hochinstruktiv. Ich versetze mich in die Situation eines Hörers, der da jetzt zu einer Wittgenstein-Vorlesung gekommen ist. Und ist meine Verantwortung und ich glaube, ich kann das auch verantworten. Vor allem, wenn ich... Also erstens, weil das hochinstruktiv ist und weil es uns einen Rahmen gibt, der uns im Laufe des Semesters noch weiter beschäftigen wird. Aber ich muss jetzt auch inhaltlich etwas dazu sagen, sozusagen eine erste Stellungnahme, die mir mit Hilfe Ihrer Ausführungen gekommen ist und wo man sozusagen die Sache an Wittgenstein in einer gewissen Weise annähern kann. Und das kann man also als ein Epigramm, würde ich sagen, als das erste Epigramm, das mir in dieser Hinsicht kommt, ist, man muss sich klar sein darüber, dass bei Carnap, bei Neurath, bei Quine oder bei Goodman nichts von den Parallelen auch nur im Ansatz auftaucht, die ich jetzt gleich nennen werde. Ja? ich jetzt gleich nennen werde und von denen Ihnen deutlich sein kann oder deutlich werden wird, dass es da tatsächlich Strukturähnlichkeiten gibt. Und ich bleibe bei der bei dem methodischen Atheismus und der Frage der Epiphanie, um es mal schlagwortartig zu sagen. Und das Interessante bei Wittgenstein ist, dass bereits im Traktatus genau diese Struktur vorhanden ist. Der methodische Atheismus, der darin besteht, zu sagen, in der Welt gibt es keinen Wert und wenn er einen einen Wert gäbe, dann hätte er keinen Wert. Ja? Das ist für mein Sprachverständnis um vieles, muss ich sagen, faszinierender als die heidegische Sprachgewalt. Das kann ich mir nicht verkneifen, diesen kleinen Nebenblick. Also so ein einfacher Satz wie, wenn es in der Welt einen Wert gäbe, dann hätte es keinen Wert, ist ein urreligiöser, ist sozusagen ein urreligiöser, aber an dieser Stelle methodisch agnostischer Hinweis, der im Traktat fundiert ist durch einen sozusagen glatten, durchgehenden Scientismus, der aber gleichzeitig, und das schon im Traktat ergänzt wird, durch die These, und es gibt aber etwas Wichtiges, und das zeigt sich. Über das können wir nicht reden, uns steht die Sprache nicht zur Verfügung, über das zu reden, was wirklich Wert, einen Wert hat, und das zeigt sich. Jetzt ist also die methodische Klarheit, die mehrfach angesprochen worden ist von Ihnen, ist im Traktatus schon mal auf eine faszinierende Art und Weise vorhanden. Der Wittgenstein spielt nicht, ich meine, man kann sogar sagen, der Wittgenstein spielt natürlich auch Moses. Ja? Er spielt auch an dieser Weise Moses, weil am Ende steht, ich verkündige euch, dass ihr schweigen sollt und ich werde mich jetzt auch der Worte enthalten. Ja? Das ist natürlich auch das ist sozusagen der inverse Prophet. Ne? Das ist der Prophet, der dir sagt, dass die Rede des Propheten nicht mehr an der Zeit ist, sondern dass er alles gesagt hat, was zu sagen ist. Der negative Prophet, aber der negative Prophet in Abhebung von einem methodischen Atheismus, der vorher kommt. Also man könnte wahrscheinlich im Traktatus eine ähnliche Frage stellen. Und das nächste aber, ich werfe es nur sozusagen so ein bisschen hin, was mich in der Vorlesung beschäftigt und beschäftigen wird, das lässt sich auch sehr, sehr gut in dem Zusammenhang nehmen. Das Manuskript 115 beginnt mit der Aussage, das Bild sagt sich selbst. Das Bild sagt sich selbst, das heißt, es ist antiaktivistisch, das ist nicht in dem Zusammenhang von Wissenschaftstheorie, von Sprachanalyse, in dem Sinn, dass man sagt, also Sprachanalyse, der ganze Traditionsduktus ist der, zu sagen, wir versichern uns eines methodischen Instrumentariums, indem wir mal wissen, wie wir an die Sache rangehen, und zwar hauptsächlich mal logisch, hauptsächlich mal nach den Gesetzen der Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Modallogik und vor allem lassen wir uns nichts einreden. Das ist das Allerwichtigste. Wir lassen uns nicht von irgendjemandem irgendeinen komischen, unkontrollierten, wortgewaltigen Inhalt aufdrücken. Das ist die Attitüde des Wiener Kreises, das ist die Attitüde auch des Vorworts vom Traktat. Und die überraschende Geschichte in der weiteren Entwicklung von Wittgenstein ist, der hat auch so eine, an dieser Stelle tatsächlich eine Art von Kehre, in der er sagt, ich jetzt aber nicht religiös, also das hat überhaupt nichts mit Religion zu tun, und das interessiert mich des Weiteren auch. Man kann nämlich die Kehrestruktur, glaube ich, auch ganz gut betrachten, ohne dass man, wie im heideggerschen Fall berechtigt, mit Religion herankommt, sondern man kann ganz einfach sagen, die Sache, in dem Fall die Phänomenologie, was immer, macht es möglich oder legt es irgendwo nahe, zu sagen, drehen wir die Betrachtungsweise doch einmal um und gehen wir an die Sache so heran, dass wir feststellen, ein Bild kann eigentlich nur wirken, wenn wir es uns etwas sagen lassen. Ja? Wir müssen, damit wir die Philosophie im Ganzen abdecken, müssen wir auch bereit sein, uns etwas sagen zu lassen. Und das sagt jemand, der berühmt ist dafür, dass er sagt, ich schreibe euch vor, was sozusagen die sinnvollen Regeln jedes möglichen Redens sind. Das heißt, dass eine solche Spannung gerade in der Extremposition liegt, die man auch dann umkippen kann und die man mit Gewinn in einem weiteren Verlauf dann auch von der anderen Seite her aufholen kann, das ist, glaube ich, etwas, was da ganz schön zusammenpasst.
Möchten Sie, dass ich darauf noch...
Ja, das wäre schön.
Es gibt vielleicht andere Fragen. Ja, ich ganz kurz mal, wenn man Sein und Zeit und Traktatus vergleicht, religiöse Radikalität. Dann kann man sagen, was diese gemein haben, die beiden Bücher, ist die radikale Transzendenz Gottes im Verhältnis der Welt. Also in Tractatus sagt Wittgenstein, Gott zeigt sich nicht in der Welt. Das heißt, Gott ist kein Faktum in der Welt. Aber irgendwie unterstellt er, dass dieser Name Gott irgendwo verweist. Das ist natürlich schwer, weil im ganzen Bedeutungstheorie der Tractatus passt das nicht herein. Aber Wittgenstein in der Tractatus spricht über Gott, also diese Phrase gibt es, aber er sagt, man kann es nicht darüber sprechen. Heidegger meines Erachtens ist radikaler. In seiner Zeit spricht er überhaupt nicht über Gott. Überhaupt nicht. So, dort ist Heidegger eigentlich radikaler und diese Radikalität ist lutheranisch motiviert. Das kann ich zeigen, historisch. Lutheranisch motiviert in diesem Sinne, dass man, wenn man religiös ist und diese Offenbarung nicht klar empfangen hat, kann man nur die menschliche Existenz thematisieren, mit dem Hinsicht, um vielleicht diese Existenz zu eröffnen für eine Gnade, aber man kann diese Gnade nicht selbst thematisieren, wenn man nicht empfangen hat. Also das ist vielleicht radikaler. Dann später natürlich spricht Heidegger 40.000 Worte über das Sein und Wittgenstein hört ganz auf. Nur gibt es eine interessante Passage in Wittgenstein im Weismanns Diktat über die Sitzung in der Wiener Kreis, wo Wittgenstein Augustin zitiert und sagt, ja, so etwa, wenn du sagst, du sollst keinen Unsinn sprechen, das ist Blödsinn, sprich nur Unsinn oder so. Es gibt diese Passages. Dort scheint der irgendwie Nummer 7 der Tractatus wieder zu widersprechen und zu widerrufen. Also, das ist kompliziert in Wittgenstein. Es ist natürlich besser für das Seminar hier, um Sein und Zeit nicht mit Tractatus zu vergleichen, aber mit das Spätwerk Wittgensteins, wo man so beide sind ein Versuch zu sagen, wie eigentlich Sprache und auch die tägliche Existenz sich zur Welt verhält. Und beide versuchen irgendwie das traditionelle Problem der Existenz der Außenwelt auszuklammern. Und da gibt es natürlich auch eine Parallele mit Carnap. Carnap versuchte das auch, das ist so in den 30er Jahren irgendwie, versucht man diese ganze erkenntnistheoretische Problematik auszuklammern und zu sagen, wir haben so ein direktes Verhältnis zur Welt. Die Welt ist bedeutungsvoll, wie sie sich zeigt. Und wenn man sagt, ein Bild hat Bedeutung, dann ist das also gegen Descartes und so argumentiert, wie Heidegger auch macht. Also dort gibt es viele Parallele zwischen Wittgenstein und Heidegger.
Nur kurz, bei Carnap muss man sich dazu sagen, dass gerade im logischen Aufbau der Welt sehr stark auch gestalttheoretische Pointen einfließen, die man natürlich schon auch wieder mit einer phänomenologischen Tradition vereinen kann. Also insofern will ich nicht eins zu eins zustimmen, dass man sagt, Carnap hätte überhaupt keine Parallelen.
Zu diesen Erfahrungserlebnissen meine ich. Ich meine, zu dem religiösen.
Ja, zum religiösen Aspekt.
Ja. Eine letzte, ja, wollen Sie noch dazu?
Ja. Ja, Sie sagen, Heidegger sieht sich als Moses, will Luther sein. Wie steht er dann zum Messias? Wie steht er zu Jesus? Zu welchem Jesus?
Es gibt keinen Jesus mehr bei Heidegger. Also sagen wir 30, als er vom Nietzsche über den Tod Gottes gelernt hat, hat er so diese christliche Themen, hat er also ganz aus seiner Philosophie ausgeschieden. Er hat nur die christlichen Strukturen oder die global-mythischen Strukturen aufgenommen. Und man könnte sagen, dass seine eigene Rolle wäre eher die Rolle Johannes des Taufers. Also er ist der, der eine mögliche neue Ankunft des Seins ankündet. Verkündet vielleicht. Aber ganz hoffnungslos, wie Sie sagen. Ohne Hoffnung. Und Jesus gibt es nicht mehr. Gibt es überhaupt nicht mehr. Die ganze seinshistorische Rekonstruktion Heideggers geht von den Vorsokraten bis irgendwie in Deutschland oder das technische Zeitalter oder so. Und ist sehr pessimistisch nach dem Krieg. Ja. Wie nach dem Ersten Weltkrieg es natürlich auch Kulturpessimismus gab in Deutschland. So, ich glaube, das ist ein auch davor.
Ja. Eine Bemerkung möchte ich noch zu dem Vortrag machen. Die Die Stelle, das war auch, glaube ich, recht wichtig, wie Sie darauf hingewiesen haben, dass Heidegger die Vorstellung hat, unsere Begrifflichkeit und unsere Weltsicht wird geleitet von bestimmten Paradigmen, sage ich jetzt mal, also Handwerklichkeit zum Beispiel. Und Sie haben an der Stelle gesagt, das findet sich beim Wittgenstein nicht so. Da würde ich sagen, da gibt es aber eine nahe verwandte Motivstellung, wie das Wort Paradigma schon sagt. Das Sprachspiel legt uns nahe, wie wir bestimmte Erfahrungen machen. Und um es noch einmal bei Manuskript 115 zu sagen, wie stellst du dir denn das Gedächtnis vor? Stellst du dir es so vor wie eine Röhre, durch die du in den anderen Raum schaust? Das ist ein klassisches Wittgenstein-Zitat, ne? Bei der Diskussion darüber, was Erinnerungsbilder sein sollen. Sind Erinnerungsbilder irgendwie so etwas wie, ich habe hier eine Röhre und ich schaue um die Ecke in den anderen Raum und dort sehe ich ein Bild. So ähnlich, nur dass der andere Raum nicht da ist, sondern dass das Bild eines ist, das wir nicht sehen können. Und wir nennen es aber trotzdem Erinnerungsbild. Ja? Also die Irreleitung der Sprache, die Verführung durch Sprache ist nicht nur Verführung durch Sprache, sondern ist Verführung durch bestimmte Bilder, die in einem bestimmten Sprachrahmen funktionieren und in einem anderen Sprachrahmen dann aber plötzlich zu sehr sonderbaren Schlussfolgerungen führen. Ich denke, das kann man relativ gut nebeneinander stellen.
Ja, einverstanden. Ja, sicher.
Gut, Sie können diesen Vortrag, wenn Sie ihn nochmal ganz genau hören wollen, einige Zeit in der Audiothek hören, denn, das sage ich jetzt am Ende, wir haben das alles aufgenommen, das wird nicht nur haben wir es aufgenommen, sondern das ist eine weitere Sache dazu. Das war auch, ohne dass Sie es jetzt gesucht haben, eine Pilotveranstaltung für das Streamen dieser Veranstaltung ins Internet. Mein Szenario für die Veranstaltung ist unter anderem die, dass wir das in diesem Semester über einen Webcast im Internet zugänglich machen. Was ich höre von Günter Friesinger und von Manuel Schleifwelder, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Das war jetzt nur so die erste Kapazität, noch ein paar Versuchspersonen, die in Deutschland und in Wien verteilt sitzen und uns sagen, ob sie das dann alles gehört haben. Das heißt, die Sache, die dann hier stattfindet, ich hoffe, Sie bleiben jetzt nicht alle weg, weil vor dem leeren Raum eine Vorlesung zu halten ist dann auch so. Aber im Prinzip wird es dann so sein, dass wir diese Sachen also sowohl aufnehmen und damit für Sie zum Download zur Verfügung stellen und aber auch uns an eine weitere Öffentlichkeit wenden, um diese Sache sozusagen anzubieten und damit umzugehen. Das ist eine Experimentalsituation, das hat noch niemand gemacht in Philosophie, im deutschen Sprachraum, so viel ich weiß, Sie sind dabei. Wir sehen uns in einer Woche. Ich danke nochmal sehr. Ja.
Können wir das irgendwie hinlegen, dass man es mitnehmen kann?
Ja, ich nehme mir mal, ich tue die, ich würde so sagen, ich tue das in den Seminarapparat. Oder nein, so, sagen wir, ich nehme mal zwei Sachen. Wer es jetzt nicht kriegt, kann es aus dem Seminarapparat dann kopieren.
Ja, danke. Das war großzügig.
Ich hoffe, von der Sache her sehr hilfreich.
Das wird auch nur ein Privatgespräch in der Reitigen, wo ins Netz geht.
Ja, wie irgendwelche Politiker, die dann. Dann irgendwelche.